Pressefreiheit ist deine Freiheit. Die Pressefreiheit, die wir haben, Artikel 5 Grundgesetz, sichert dir als Jugendlicher, als junge Mädchen die Freiheit auch, dass du deine Meinung sagen kannst.
Salon 5. Willkommen bei Salon 5. Mein Name ist Ronny, ich bin Jugendreporter bei Salon 5. Und heute spreche ich mit Stefan Scherzer vom Medienverband für die freie Presse. Stefan, wir duzen uns. Kannst du dich einmal für die Jugendlichen vorstellen?
Ja, gerne. Hallo. Ja, ich bin Stefan Scherzer, Jahrgang 1964, bin seit über 30 Jahren in den Medien unterwegs, habe als Redakteur Journalist angefangen, viel im Computing-IT-Thema. Manche von euch kennen vielleicht die Mac-Welt. Ich habe die GameStar mit auf den Weg gebracht. Ende der 90er, war lange in den USA, 4 Jahre im Silicon Valley gearbeitet. Dort auch das Thema digital für einen Verlag verantwortet, habe da viel mit Google, Twitter, Facebook und the like zu tun gehabt und bin seit 2012 beim Verband und vertrete die Interessen von über 300 Verlagen in Deutschland. Ganz viele große, kleine Fachverlage, Special Interest und auch große Nachrichtenmagazine sind bei uns organisiert. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Spannendes Thema.
Wir bedanken uns. Wenn ihr es bemerkt habt, dann haben wir uns in den letzten Wochen und Tagen und jetzt auch in Zukunft auch noch mehr intensiver mit dem Thema Pressefreiheit uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ist das alles überhaupt? Wir haben auch dazu ja auch eine Veranstaltung. Da könnt ihr auch auf jeden Fall hinkommen in Bottrop in der Redaktion. Stefan, vielleicht erstmal die generelle Frage für ein paar Jugendliche. Was ist denn überhaupt die Aufgabe von Presse im Allgemeinen? Oder was ist denn überhaupt die Presse?
Ja, die Aufgabe ist, was macht Presse? Sie stellt Öffentlichkeit her. Sie macht Themen klar. Sie macht Entscheidungen in der Politik transparent aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist das Spannende. Es gibt ja nicht nur eine Meinung in der Presse. Es gibt ja nicht nur ein Nachrichtenmagazin oder eine Tageszeitung, sondern ganz viele. Also man kann sich auch aus ganz vielen Richtungen informieren. Für eine Gesellschaft wie in der Demokratie braucht ja die jungen Leute, aber auch die Erwachsenen, jeder, der wählen darf, spätestens ja Informationen. Und je mehr Informationen man hat, umso besser kann man auch sozusagen gebildete Entscheidungen treffen. Ja, wenn ich nichts weiß, ist schwierig. Dann folge ich vielleicht dem Mainstream oder ich falle auf irgendwelche Kampagnen oder Propaganda, sagt man ja auch gerne, oder Fake News rein. Also Presse hilft zum einen, dass ich in der Politik mitmachen kann, dass ich educated, also gute Entscheidungen treffen kann, weil ich was weiß. Aber auch, das ist so das andere, wir bewegen uns ja auch alle in der Wirtschaft, in sogenannten Märkten. Ja, wir gehen einkaufen, wir kaufen, was später ist vielleicht, wenn man eine Familie hat, kauft man vielleicht eine Wohnung oder ein Auto. Wenn ich nichts weiß, keine Preistransparenz habe, keine Testberichte, ja, da bin ich auch wieder ausgeliefert, vor allem, wenn ich eine Vielzahl von Infos habe. Also Presse hilft, genau diese Transparenz herzustellen, und eben aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten, damit sich jeder, wir glauben ja alle, hoffe ich, an die mündigen Bürger, also die was wissen und die mitentscheiden in der Demokratie. Und je mehr die wissen, umso besser ist es. Umso kritischer können sie entscheiden. Und das ist die zentrale Aufgabe der Presse.
Würdest du auch sagen, dass ihr auch komplexe Themen auch versucht dann, also als Aufgabe, es auch als eure Aufgabe sieht, komplexe Themen an den Bürger eher nah ranzubringen, weil es gibt ja oft Themen, ja, wenn man sich ja zum Beispiel anguckt, so heißt die Gasheizung, die ganzen Preisdeckel und alles, das sind ja sehr komplexe Themen, es kommt immer wieder neue Gesetze raus, dann gibt es dann irgendwie Streit, also in der Politik ist es ja ganz oft ja sehr, sehr komplex und nicht jeder möchte sich ja irgendwie so weit bilden wie ein Politikwissenschaftler und hat gar nicht die Kapazität dafür und die Ressourcen dazu.
Das ist eine ganz wichtige und richtige Frage. Und auch nicht jeder ist Spezialist oder Ingenieur oder Techniker oder Programmierer. Also die Aufgabe der Presse ist schon, genau das zu machen. Deshalb gehen wir auch alle mit Sprache um. Ja, also möglichst komplexe Zusammenhänge möglichst gut zu beschreiben. Und zwar so, dass man es verstehen kann. Und dann gibt es natürlich Menschen, die interessieren sich ganz besonders. Ja, und dann gibt es natürlich dafür, also ich kriege ja tagesaktuell, kann ich in der Tagespresse die Infos haben. Die haben natürlich nicht so viel Platz, die müssen schnell reagieren, da sind die Beiträge meistens ein bisschen kürzer. Und wenn ich es dann genauer wissen will, dann lese ich vielleicht ein Wochenmagazin oder ich gehe in ein Special Interest Magazin rein, wo auf einmal 10 Seiten zu einem Thema sind. Oder ich habe eine Leidenschaft für ein Thema und verdichte das. Also ich glaube, es geht darum, die Transparenz herzustellen, Menschen anzustoßen, da ist was, was dich betrifft und wir erklären dir, wie es funktioniert und dann gibt es eben, und das ist das wirklich auch Tolle bei uns, deshalb bin ich auch begeistert dabei, wir haben über 7000 Zeitschriftenmarken in Deutschland, Print und Digital, die über alles berichten, was man sich so vorstellen kann. Also genau das muss die Presse leisten.
Mhm. Du hast ja gesagt, du hast ja auch viel mit Technik zu tun. Wir hatten auch vor dem Interview ein bisschen darüber geredet. Es muss halt, also Presse verbindet man ja oft mit Politik einfach nur. Aber es ist ja lange nicht das. Kannst du uns erklären vielleicht, was für Bereiche es gibt und wie weit denn Presse aufgefächert ist und wie vielfältig?
Ja, also wir reden ja nicht nur über Politik. Also bei den Verlagen in Deutschland arbeiten über 20.000 Journalistinnen und Journalisten. Ja, auch euer Webradio und ihr arbeitet ja auch journalistisch. Und bei den Verlagen, die ich jetzt vertrete, sind über 9.000 Journalistinnen und Journalisten angestellt. Das ist die Magazinpresse. Und die berichten natürlich über alles, was die Menschen beruflich bewegt, also die sogenannten Fachmedien, also vom Schornsteinfeger über den Feuerwehrmann, über die Ärztin und die Steuerberaterin, findet dort jeder seinen Spezialtitel, ja, wo man wirklich in seinem beruflichen Umfeld oder der Autolackierer. Ne? Und das ist da geht es ums Berufliche, Juristen, Steuerberater. Und dann gibt es sozusagen die unterhaltende Presse. Also das sind so mein schöner Garten und wie gestalte ich, das war in der Pandemie total wichtig, dieses Entschleunigen. Die Menschen haben, die Auflagen sind da richtig hochgegangen, weil die Leute zu Hause eingesperrt waren und dann ging es auf einmal los. Ja, wie mache ich es mir zu Hause schöner und einrichten? Also diese unterhaltende Presse ist wichtig. Und dann gibt es die Nachrichtenpresse, da reden wir dann um die Tagespresse natürlich. Da reden wir dann über Politik, aber eben auch über Feuilleton, über Wissenschaft. Also alle Bereiche unseres Lebens werden in Deutschland zumindest, weil wir die größte Pressevielfalt auf der ganzen Welt haben, Gott sei Dank, immer noch, werden in Deutschland so adressiert. Und natürlich gibt es auch eine Jugendpresse. Ja, und es gibt auch Presse für alte Leute und für Männer, Frauen, für Schwulen und Lesben und für Leute, die sich für Kunst, Kultur, Musik interessieren. Also es ist wirklich ein großes Glück, dass wir so eine Vielfalt haben.
Ja, vielen lieben Dank. Vielleicht dann jetzt auch den Übergang zur Pressefreiheit, nachdem wir jetzt geklärt haben, was überhaupt Presse ist. Was heißt denn überhaupt Pressefreiheit?
Tja, was heißt Pressefreiheit? Wenn man mal an die Definition denkt, Pressefreiheit hängt ja auch mit Meinungsfreiheit zusammen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit in einem Land, nehmen wir mal Deutschland, ich kann, weil es hier im Grundgesetz Artikel 5 verankert, die Pressefreiheit gibt, kann ich praktisch alles, was ich denke, auch sagen, dichten, tanzen, singen, malen, zeichnen, aufschreiben, als Audiofile auf den Markt bringen, mich auf den sozialen Medien jetzt als vor allem als Jugendlicher, aber natürlich auch als erwachsener Mensch befassen. Also das ist das Fundament aller anderen Freiheiten. Ja, und es gibt einen ganz wichtigen Satz auch im Grundgesetz: Eine Zensur findet nicht statt. Also der Staat kann in Deutschland nicht einfach sagen, okay, das ist mir jetzt eine Meinung, der Staat, die Regierung, die politischen Parteien, das ist jetzt eine Meinung, die gefällt mir nicht so, die verbiete ich jetzt einfach mal, ja, die zensiere ich. Oder diese Art von Kunst gefällt mir nicht, hatten wir alles in Deutschland. Ja, da muss ich gar nicht nach Saudi-Arabien gehen oder nach China, sondern wir haben das alles hier selber erlebt. Wir haben es auch in der DDR erlebt, was es heißt, wenn es eine Parteienherrschaft gibt und wenn es eine gleichgeschaltete Presse gibt. Und ich glaube, das ist, es gibt keine Zensur und Berichterstattung geht so weit, die wird nur eingeschränkt, wenn es dann wirklich an Persönlichkeitsrechte geht zum Beispiel. Ja, da schützt man wieder oder den Jugendschutz oder in Deutschland, wenn man den Holocaust leugnet zum Beispiel. Das alles andere ist wirklich bei uns so frei und breit im Grundgesetz in unserer wichtigsten und das habt ihr ja bei Salon 5 bei euch im Namen sogar mit drin. Was ich ziemlich cool finde.
Dankeschön. Also heißt das, dass jeder seine Meinung kundgeben kann in einem Medium seiner Wahl, solange es halt zum Beispiel halt nicht irgendwie beleidigend angreifbar wird, etwas, wo man quasi belangt werden kann wie eine Straftat. Also wie den Holocaust leugnen.
Das ist ja Holocaust leugnen, das ist ganz eindeutig. Aber natürlich, wenn man überlegt, wie weit Satire geht. Mhm. Ja, da werden also Satire, Kunst, immer Kunst, auch Satire, Kommentare reizen ja oft die Grenzen der Meinungsfreiheit aus. Die Meinungsfreiheit wird ja für alle von uns immer an den Rändern definiert. wo ausprobiert wird, wie viel kann ich denn noch sagen? Ja, und irgendwann greift dann der sogenannte Rechtsstaat natürlich ein, wenn es wirklich extremst beleidigend ist, wenn die Persönlichkeitsrechte so verletzt werden. Aber Satire zum Beispiel zeigt ja sehr deutlich, wie weit man gehen kann. Ja, so Magazine wie Titanic oder Charlie Hebdo, ich meine, da haben wir gleich ein Beispiel, was passiert, wenn die Pressefreiheit wird ja attackiert, zum Beispiel auch, indem man einschüchtert, bedroht oder eben auch tötet. Ja, wenn wir am Internationalen Tag der Pressefreiheit reden und jetzt sind wir vielleicht dann gleich bei einem ernsteren Thema, aber nicht jede satirische Beleidigung oder Darstellung ist sofort juristisch belangbar. Dafür haben wir so die, deshalb ist es so weit. Ja, das darf man eben nicht unterschätzen.
Und warum denkst du, ist es besonders für Jugendliche wichtig, dass wir halt so eine Pressefreiheit haben?
Ich glaube, es ist für alle wichtig, die in so einem Land leben wollen, in dem wir jetzt leben, die sich frei bewegen wollen, die Lust haben, ihre Meinung auf den sozialen Kanälen, auf TikTok, ihre Videos zu drehen, auch mal lustig zu sein, auch mal frech zu sein, auch mal durchaus zu fordern, zu provozieren. Das fällt natürlich schwer in Ländern oder Nicht-Demokratien, wo man, ich meine, bei uns kann man schon seine Witze auch über den Bundeskanzler machen. Ja, und da kann man schon relativ weit gehen. Und man kann da auch die Presse kann sehr stark kommentieren. Das geht in vielen Ländern gar nicht. Und ich glaube, wenn man in so einem Land aufwachsen will, also wir haben ja unsere Kampagne, die wir ja schon seit den eben furchtbaren, menschenverachtenden Anschlägen auf Charlie Hebdo, wo 12 Redakteurinnen und Redakteure ermordet worden sind, weil sie Karikaturen über Mohammed gemacht haben. Das ist nicht schön. Aber dafür jemanden umzubringen, das ist schon eine andere Qualität. Und ich glaube, das im Kopf zu haben, Pressefreiheit ist deine Freiheit. Die Pressefreiheit, die wir haben, Artikel 5 Grundgesetz, sichert dir als Jugendlicher, als junge Mädchen die Freiheit auch, dass du deine Meinung sagen kannst. Ja, du kannst eine Schülerzeitung gründen. Du kannst in der Schülerzeitung, kannst du links sein, du kannst konservativ sein, du kannst über Schwule und Lesben schreiben, du wirst dafür, du kannst über deine Verfasstheit reden, was dich nervt, was dich stört. Und das geht hier. Und sich dessen bewusst zu sein, ja, das ist eben nicht Gott gegeben. Das steht im Grundgesetz, aber man muss immer drum kämpfen. Weil die Herausforderungen sind ja, dass vielen diese Freiheit ganz schön auf den Keks geht. Ja, dass man, egal ob das jetzt, wenn Sie denken, mal, dann denkt man an das Thema Korruption, denkt man an die Themen, wenn die Journalisten Investigativsachen rausfinden, Steuerskandale, Dieselskandal und so weiter. Ja, das sind ja Dinge, die kosten unendlich viel Geld, wenn sowas ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Das wird ja gerne unter den Teppich gekehrt. Und wenn man das alles mal so sieht, dann will ich, also ich will lieber in einem Land leben, wo ich eine Presse habe, die auch die unangenehmen Sachen angeht, die Sachen rausfindet. Und früher oder später wird man ja vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Ja, man wählt, man ist im geschäftlichen Prozess, man will einen Job, man heiratet, was weiß ich, ja. Und muss sich dann verhalten in dieser Gesellschaft. Und da ist eine freie Meinung, Freiheit der Wissenschaften hängt auch dran. Ja, bei uns wird eben, das ist eben auch, das sind alles diese Freiheiten, die auf den Schultern der Pressefreiheit stehen. Kunstfreiheit, ja, du kannst als Malerin oder Maler kannst du losziehen und kannst also eine Menge zeichnen, bis dann mal irgendwo einer sagt, jetzt ist aber Feierabend. Und das geht auch in jedem Land.
Du hattest ja schon angeschnitten, in Teilen der Welt ist ja diese Pressefreiheit, so wie wir es hier genießen können, ja nicht so. Warum wird denn in manchen Teilen der Welt die Pressefreiheit eingeschränkt? Also warum tut der Staat, was auch immer in dem Fall der Staat ist, dort Presse, Mediengestalter, Journalisten einschränken in ihrer Arbeit?
Man muss sich einfach vor Augen führen. Ich habe gerade vorhin ja gesagt, viele Dinge, die die Presse, wir reden jetzt mal über die politische Presse, ja, die Journalisten, die im Wirtschaftsressort arbeiten oder die Journalistinnen, die investigativ arbeiten, die undercover irgendwo reingehen und die sich dann, sagen wir mal, mit dem politischen Establishment beschäftigen, die über die Verflechtung von Politik und Wirtschaft sprechen oder denken wir, wir brauchen ja gar nicht so weit gehen, ja, oder gehen wir mal nach Italien zwischen Politik, Wirtschaft und der Mafia oder wir haben in Berlin eine ungeheure Clankriminalität. Und sich damit zu befassen, dann geht es halt los. Ja, irgendwann geht die Einschüchterung los. Ja, wir wissen, wo du wohnst. Ja, wir haben einen Journalisten ausgezeichnet für seine Arbeit, der sich im Ruhrgebiet bei euch um die Ecke hat er sich in Dortmund mit den Neonazis auseinandergesetzt. Und zwar 10 Jahre lang hat er über die geschrieben. Und dann hängen auf einmal Zettel am Briefkasten, wir wissen, wo deine Tochter in den Kindergarten geht. Ja, und das sind so die Anfänge auch bei uns. Ja, ich muss nicht unbedingt sofort ins Ausland gehen, um zu gucken, dass es manchmal eng wird. Oder ich berichte in Berlin über die Clan-Kriminalität. Da kann es schon sein, dass die bei dir mal vorbeischauen und du an deinem Auto irgendwelche Sachen findest, die eingekratzt sind und wie auch immer. Also das ist Deutschland. Und wenn du jetzt weiterdenkst Richtung Saudi-Arabien oder arabischer Raum, ja, die Rolle der Frau ist eine ganz schwierige dort. Ja, wenn Mädchen sich dort ohne Kopftuch, außer in Jordanien im Übrigen, weil die Rania sich dort, die Königin, wirklich für Mädchen- und Frauenrechte einsetzt, das ist eine Ikone dort für viele junge Frauen, da ist das nicht erwünscht, da passt das nicht ins Programm. Ja, und wenn eben das Programm nicht Demokratie ist, sondern Diktatur, dann will natürlich der König, der Diktator, wer auch immer, auch die öffentliche Meinung kontrollieren. Ich meine, darum geht es und dass viele Dinge einfach nicht genannt werden. Und viele Dinge müssen nur in die, denken Sie an Can Dündar, der auch bei Korrektiv aktiv ist, auch ihn haben wir ausgezeichnet. Und auch in der Türkei ist es extrem schwierig, eine Berichterstattung zu machen, die den Menschen Transparenz verschafft. Also alles, was, es geht immer um Macht und Interesse und die sozusagen für die Bevölkerung, für die Menschen das offensichtlich machen wollen, was hinter den Kulissen passiert, weil man eben nicht Spezialist ist und nicht überall dabei ist. Das ist bei uns möglich. Ist manchmal auch nicht einfach, aber bei uns gelingt es immer wieder und in Diktaturen wird das von vornherein abgestellt.
Vielleicht dazu, also du hast ja die Beispiele angegeben, die es auch zum Beispiel bei uns ergibt, mit der Mafia oder wenn man zum Beispiel über Neonazis berichtet, da hört man das ja oft, dass die Leute dann irgendwie auch über Social Media, wenn man alleine da schon irgendwie aktivistisch unterwegs ist oder so, man muss ja gar nicht irgendwie Journalist sein, um sowas zu erleben. Aber wenn ich mir jetzt, wie kann ich mir das vorstellen, dass das in Ländern gar nicht zugelassen wird? Also ist das dann irgendwie, dass dann anstatt dann irgendwie die Clan-Mitglieder die Polizei zu einem nach Hause kommt? Oder was hindert quasi den Journalisten daran? Oder was schüchtert ihn so sehr ein, dass er sagt, okay, ich schreibe das jetzt nicht auf und poste das? Oder wird das gar nicht erst gepostet?
Naja, wenn man weiß, dass man, welche Folgen man ertragen muss. Ja, bei uns kann es sein, dass vielleicht ein Zettel am Briefkasten klebt und da steht drauf, hey, pass mal auf, ja, oder dein Auto ist mal beschädigt oder du wirst rumgeschubst. Das geht bei uns ja auch schon relativ weit, ja, diese Bedrohungsszenarien. In Ländern, wo wir gar keine demokratische Struktur haben, hast du ja auch häufig, das hängt ja immer zusammen, gar keinen sogenannten Rechtsstaat. Also, dass du noch eine unabhängige Gerichte hast. Das heißt, wenn du dort als Journalistin einen Beitrag veröffentlichst über das politische System und sagst, okay, keine Ahnung, wir haben ein hohes Maß an Korruption. Ja, die drei größten Wirtschaftskonzerne, die finanzieren mit ihrem ganzen Geld hier unseren Regierungschef. Und das ist ein Netzwerk. Dann hast du dort, wenn du Pech hast, am nächsten Tag steht da die Geheimpolizei bei dir vor der Tür. Man muss sich nur die Karte von Reporter ohne Grenzen anschauen, die ja diese Fälle verfolgen und sich auch versuchen zu kümmern. Und dann wirst du vielleicht erstmal bedroht und eingeschüchtert oder deine Redaktion wird dicht gemacht, dem Verlag wird die Lebensgrundlage entzogen. Man kann ja auch viel über Gesetze machen, indem man es einfach schwer macht, überhaupt selbstständig eine eigene Presseorganisation zu gründen. Oder die wichtigsten Tageszeitungen, wie in Italien oder auch in Ungarn, gehören dann den Regierenden. Ja, also auch das sind ja Möglichkeiten. Und dann überlegt man sich das eben sehr gut. Ich meine, selbst in Deutschland, wie viele Journalistinnen und Journalisten gibt es, die sich mit Clans, mit extremen Religiösen auseinandersetzen, die wirklich in diese Milieus reingehen, da gibst du schon viel auch von dir selber preis und bist bereit, auch hohe Risiken einzugehen. Und ich glaube, wenn man sich dann vorstellt, dass man dann keine Polizei hat, die einen schützt im Zweifel, keinen Rechtsstaat, der eintritt, wo man sich juristisch wehren kann, keine unabhängige Justiz hat, eben in Ländern, die auf der Weltkarte von Reporter ohne Grenzen schwarz eingefärbt sind, und das sind verdammt viele, da leben über 2/3 der Weltbevölkerung, China, Russland, große Teile Süd- und Lateinamerikas, Mexiko, werden regelmäßig Journalistinnen und Journalisten ermordet. Wir haben vor ein paar Jahren die Annalilia Perez, eine Journalistin, die sich genau dort mit der politischen Korruption auseinandergesetzt hat, ausgezeichnet. Die muss im Untergrund leben, weil es zu gefährlich ist und muss sehen, dass sie über die sozialen Medien und über die Kanäle reportet.
Wir kommen leider langsam zum Ende.
Ach.
So interessant, wie es auch ist. Ich würde dir aber das Schlusswort geben. Gibt es etwas, kurz gefasst, etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber noch gerne sagen würdest?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich fand das ein tolles Gespräch. Ich finde super, dass ihr das macht. Also ich kann euch nur bestärken, seid kritisch und macht das weiter. Pressefreiheit, deine Freiheit. Es geht jeden an. Es ist nicht selbstverständlich. Redet mit euren Lehrern, fordert die raus, sagt hier, wir wollen das besser verstehen. Wir müssen Medienkompetenz haben. Die W-Frage stellen. Gute Journalisten fragen ja, wer, woher, wieso ich, wann. Also dieses Verständnis zu haben. Und sich wirklich einzusetzen in der Gewissheit, ich kann deshalb hier die Sachen sagen, singen, tanzen und auf TikTok posten, weil ich lustig bin und Instagram, weil ich dieses hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit habe. Das fände ich gut und wichtig. Und dann kann man auch die Arbeit der über 20.000 Journalistinnen und Journalisten, die bei der Tages- und Magazinpresse arbeiten, noch besser verstehen. Also, ich glaube, befasst euch, ja, als Bürgerinnen, als Bürger. Und wir brauchen die jungen Leute. Ja, dass sie eine Stimme haben, weil die sind die Zukunft des Landes. Also ich finde das total wichtig und wünsche euch für eure Arbeit hier alles Gute.
Vielen lieben Dank, Steffen.
Danke.